SWR 1 Arbeitsplatz mit Lena Stadler.
Schön, dass Sie einschalten zu unserer neuen Podcast-Ausgabe von SWR 1 Arbeitsplatz. Die Überschwemmungskatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen beschäftigt uns natürlich auch in dieser Sendung.
Wir haben ja zum einen den Sachschaden, wo ich immer hingehe und sage, das ist eine mathematische Größe. Das kriegt man auch in den Griff. Aber das menschliche Schicksal, was dahinter steht, das ist eine ganz andere Dimension jetzt auch.
Dieser Versicherungsmitarbeiter ist zurzeit vor Ort in den überfluteten Gebieten und macht eine Bestandsaufnahme, damit die Betroffenen schnell eine Versicherungssumme ausgezahlt bekommen können. Unser Reporter hat ihn begleitet. Mit welchem Leid die professionellen und die freiwilligen Helferinnen und Helfer vor Ort konfrontiert werden und wie man solche traumatischen Arbeitseinsätze verarbeiten kann, bespreche ich mit einer Psychotherapeutin. Außerdem stellen wir eine kleine Firma vom Bodensee vor, die Tesla-Gründer Elon Musk und Amazon-Chef Jeff Bezos zu ihren Kunden zählt. So viel verrate ich, sie ist in Sachen Weltraumforschung aktiv. Und wie immer gibt es Tipps von unserer Knigge-Expertin und der Brief der Woche, der fehlt natürlich auch nicht. Die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hat für viele Menschen unermessliches Leid gebracht. Ganze Häuser weggerissen von den Fluten, Möbel kaputt und voller Schlamm, Autos weggetrieben. Inmitten dieses Chaos müssen die Menschen jetzt an den Neuanfang denken. Dafür brauchen sie Geld. Wenn sie entsprechend versichert sind, bekommen sie das von ihrer Versicherung. Diese schicken momentan ihre Leute in die betroffenen Regionen, um die Schäden zu schätzen und schnelle Hilfe leisten zu können. Unser Reporter Wolfgang Brauer hat einen Schadensregulierer begleitet. Hier sein Bericht.
Ruhig fließt das kleine Flüsschen Nims durch die Südeifel in der Nähe von Bitburg. Vorige Woche war das Gewässer ein riesiger reißender Fluss, der das Haus von Norbert Meyer und seiner Frau flutete. Norbert Meyer hatte Todesangst. Das Wasser ist weg, aber es riecht im ganzen Haus faulig. Die Möbel, Werkzeuge aus der Garage, fast das ganze verschlammte Hab und Gut aus dem unteren Stockwerk ist schon im Abfallcontainer, als sich Schadensregulierer Georg Matthias Schillings von der Provinzialversicherung den Totalschaden beim Hausrat anschaut. Seine Nachricht ist niederschmetternd.
Sie werden mit Sicherheit jetzt aufgrund der Witterungsbedingungen sehr schnell mit Schimmelpilze zu tun haben. Und deswegen ist das hier für Sie der schlechteste Aufenthaltsraum.
Das Ehepaar muss jetzt mehrere Monate in eine andere Wohnung ziehen, bis alles getrocknet und renoviert ist. Norbert Meyer ringt mit den Tränen, als er die Nachricht des Schadensregulierers hört.
Das ist die eine Sache. Ich finde, die Lebenswelle muss zurückkommen. Man hat ein Leben lang gearbeitet, das, was wir haben. Das ist kaputt.
Schadensregulierer Georg Matthias Schillings übt seinen Beruf bereits seit 27 Jahren aus. Er hat auch schon die Schäden durch das Elbehochwasser in Dresden 2013 mitbegutachtet. Aber die Hochwasserkatastrophe in der Eifel ist auch für ihn eine besondere Herausforderung.
Die Menge der Totalschäden und auch die menschlichen Schicksale, die hinter diesen Schäden stehen, in dieser Größenordnung, in dieser Menge, denke ich, ist das einzigartig oder erstmalig so.
Für den 54-jährigen gelernten Versicherungsfachmann eine schwierige Aufgabe. Einerseits muss er sachlich richtig die Höhe der Hausratsschäden ermitteln. Andererseits sieht er viel Leid und muss auf die Gefühle der Versicherungskunden Rücksicht nehmen.
Im Moment braucht man viel Pietät. Man muss in der Lage sein, die Situation der Kunden einschätzen zu können. Wir haben hier mit einer Gratwanderung zu tun und damit muss man umgehen.
15 bis 20 Schadensfälle bearbeitet er im Moment pro Tag. Noch war er aber gar nicht in der besonders betroffenen A-Region, wo es viele Tote gab. Zurzeit könnte er dort auch gar nicht viel machen. Das Chaos ist noch zu groß. Wenn er demnächst in die Region aufbricht, bietet sein Arbeitgeber Unterstützung durch einen Seelsorger an, damit Georg Matthias Schillings und seine Kollegen das Leid, mit dem sie konfrontiert werden, besser verarbeiten können. Er selbst verzichtet jetzt auf Bürokratie und versucht, den Menschen, die ihr ganzes Hab und Gut verloren haben, schnell Geld zu überweisen.
Sie waren ja heute dabei und haben die eine oder andere Schadenhöhe gesehen. Das würde man unter normalen Voraussetzungen in dieser Form nicht so schnell machen. Also es ist ein ganz anderes Arbeiten, kann man auch nicht wirklich vergleichen.
Hausbesitzer Norbert Meyer bekommt in den nächsten Tagen das Geld, eine hohe fünfstellige Summe, von der Versicherung überwiesen. Er weiß jetzt, woran er ist und kann für die nächsten Monate planen.
Jetzt fange ich heute Mittag an. Ich habe jetzt grünes Licht von der Versicherung. Jetzt kommen die Möbel alle raus und dann machen wir einen Plan für den Container und dann kommen die Böden raus. Und dann bin ich auch wieder abgelenkt, dann sehe ich irgendwas.
Sagt dieser Mann, der Opfer der Überschwemmung in Rheinland-Pfalz geworden ist, in einem Beitrag von Wolfgang Brauer. Sie haben es eben im Beitrag gehört, die Versicherung stellt ihren Beschäftigten auf Wunsch einen Seelsorger zur Seite, damit sie die Eindrücke aus dem Katastrophengebiet besser verarbeiten können. Die Bilder von weggespülten Häusern, verschlammten Autos und verzweifelten Menschen erschüttern viele und eben besonders die, die ganz nah dran waren oder immer noch sind. Die Tote geborgen, die dramatische Situationen erlebt haben und das Leid der Betroffenen hautnah miterlebt haben. Wie etwa die Mitarbeiter von Technischem Hilfswerk, der Feuerwehr, der Bundeswehr und anderen Hilfsorganisationen. Dr. Andrea Benecke ist Psychotherapeutin und Vizepräsidentin der Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz und berät Menschen in schwierigen Lagen. Direkten Kontakt hatten Sie jetzt noch nicht mit den Helfern in den Überschwemmungsgebieten, aber was denken Sie, mit welchen Erlebnissen müssen Feuerwehrleute, THW-Mitarbeiter und so weiter jetzt zurechtkommen?
Sie haben es ja gerade schon in einigen Worten beschrieben, was dort in den Katastrophengebieten gerade los ist. Es sind verzweifelte Menschen, es ist unermessliches Leid, das man da jeden Tag dann sieht, wenn man vor Ort ist, wo man, glaube ich, auch unmittelbar mitleidet, weil das kann kaum jemanden kalt lassen. Ganz abgesehen davon, dass, das haben Sie auch gesagt, möglicherweise Leichen geborgen werden müssen. Diese ganze Verwüstung, die wir gar nicht kennen in Deutschland oder nur sehr selten, Gott sei Dank, bisher erleben mussten, das wird sicherlich die allermeisten im Innersten treffen, weil man es selber noch nicht erlebt hat, vielleicht, aber weil auch so viel auf einmal auf einen hereinstürzt. All die Aspekte, die genannt sind, und das muss man natürlich als Helfer und Helferin auch erstmal verdauen.
Wie traumatisch sind denn solche Arbeitseinsätze in Katastrophen wie eben jetzt in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen?
Traumata werden sehr unterschiedlich verarbeitet. Und was für einen vielleicht ein Trauma bedeutet, bedeutet es für einen anderen noch nicht mal. Das ist sehr subjektiv, was man als Trauma erlebt. Und es ist auch sehr unterschiedlich, wie diese Traumata dann verarbeitet werden. Wir können aber davon ausgehen, wie gesagt, dass es keinen Helfer und keine Helferin kalt lassen wird, dass viele mit diesen Eindrücken lange zu tun haben werden und die auch verarbeitet werden müssen von jedem Einzelnen, der dort gerade Hilfsbereitschaft zeigt.
Manche schaffen es vielleicht, das selber zu verarbeiten, aber was ist, wenn mich das dann doch mehr mitnimmt? Wie können Betroffene dann konkret Hilfe bekommen?
Es hat sich gezeigt, dass es erstmal sehr hilfreich ist, wenn man sich das selber eingesteht, dass man vielleicht länger mit bestimmten Eindrücken, die man erlebt hat, zu tun hat und dass die einem immer wieder auch verfolgen, auch nach längerer Zeit. Es ist sicher auch gut, wenn man dann mit anderen Kolleginnen und Kollegen vielleicht auch darüber sprechen kann, die Ähnliches erlebt haben, vielleicht auch dort zum Einsatz waren und die gut nachvollziehen können, wie es den Einzelnen geht, wo man natürlich dann unmittelbares Verständnis auch findet und wo man sich gut austauschen kann. Es kann aber auch gut sein, dass das nicht reicht, dass das vielleicht zwar hilfreich ist, aber trotzdem die Symptomatik, die man dann hat, vielleicht Niedergeschlagenheit oder Albträume, Bilder, die immer wieder kommen. Wenn man solche Dinge erlebt, dass man dann auch psychotherapeutische, professionelle Hilfe sich sucht und lieber früher als später.
Viele freiwillige Helferinnen und Helfer sind jetzt auch vor Ort. Ist es denn für Menschen, die freiwillig helfen in einer Katastrophe, schwieriger, Erlebnisse zu verarbeiten, als für Menschen, die von Berufswegen eher auf sowas vorbereitet werden, jetzt zum Beispiel bei der Berufsfeuerwehr?
Ja, also dazu gibt es einige Studien, die das deutlich belegen. Professionelle Helfer und Helferinnen werden zumindest in Teilen vorbereitet auf das, was bei solchen Katastrophen dann auf sie zukommt. Oder sie haben vielleicht auch schon mal die ein oder andere Erfahrung gemacht und sind damit zurechtgekommen, vielleicht auch mit Unterstützung. Die freiwilligen Helferinnen und Helfer, die jetzt da vor Ort sind, die werden wahrscheinlich mit ganz anderer Wucht von diesen Bildern und diesen Eindrücken getroffen. Und da muss man insbesondere vorsichtig sein, weil es eben keine professionelle Unterstützung vorher gegeben hat, wie man sich da selber helfen kann und welche Symptome vielleicht besonders wichtig sind zu beachten.
Die Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz stellt aber ja auch eine Hotline zur Verfügung, bei der man anrufen kann, wenn man alleine gar nicht mehr zurechtkommen sollte, oder?
Ja, das ist so. Die Landespsychotherapeutenkammer hat mit dem Landesamt zusammen Hilfe auf die Beine gestellt. Es ist ganz einfach, man kann dort in der Hotline anrufen. Man wird dann auf eine Liste gesetzt, wenn man Hilfe braucht oder gerne hätte. Und es werden sich dann zeitnah Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten melden und dann mit dem einzelnen Betroffenen schauen, wie man Hilfe unmittelbar leisten kann. Es sind Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten vor Ort, die dann unmittelbar aufgesucht werden können oder die einen aufsuchen. Und es gibt aber auch die Möglichkeit zu telefonieren oder, sofern die Infrastruktur da ist, vielleicht auch mit einem Videochat in einer Videosprechstunde sich zu unterhalten. All das ist möglich und wird im Einzelfall bereitgestellt.
Sagt die Psychotherapeutin Dr. Andrea Benecke, Vizepräsidentin der Landespsychotherapeutenkammer in Rheinland-Pfalz. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, wie Helferinnen und Helfer im Katastrophengebiet mit ihren Erlebnissen umgehen können. Und die Nummer, über die wir gesprochen haben und an die sich Betroffene wenden können, lautet 0800 57 58 767. Und wir machen einen Themenwechsel. Die Olympischen Spiele in Japan sind gestartet. An leere Zuschauertribünen haben wir uns ja mittlerweile in der Corona-Pandemie gewöhnt. Auch bei den Olympischen Spielen sind jetzt fast keine Zuschauer dabei. Deswegen steigt das Internationale Olympische Komitee ins Archiv und lässt in den Wettkampfstätten in Tokio die Klänge von den gleichen Wettkämpfen bei den Spielen in Rio de Janeiro vor 5 Jahren zuspielen. Ja, interessante Idee. Dafür bekommt IOC-Präsident Thomas Bach unseren Brief der Woche von Anno Wilhelm.
Lieber Thomas Bach, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Ich hatte überlegt, aus Respekt vor Ihrer Entscheidung auch in den Keller zu steigen und meinen Brief der Woche aus dem Juli 2016, als die Spiele in Rio liefen, hochzuholen und an dieser Stelle zu recyceln. Der Brief damals ging an Arnold Schwarzenegger, der gerade zum 5. Mal als Terminator in die Kinos kam, mit 67. Aber bei Ihnen, lieber Thomas Bach, liegt der Fall anders. Sie können nicht einfach einer alten Idee ein neues Kleidchen anziehen, so wie der Recycling-König Arnold Schwarzenegger. Sie müssen sich in dieser Ausnahmesituation tatsächlich alles neu ausdenken. Zitat: Wir wollen nicht, dass sich die Athleten in den Stadien alleine fühlen. Sie sollen wissen, dass viele Menschen sie unterstützen. Das ist ehrenwert, auch wenn es vielleicht ein bisschen komisch klingt, wenn in Tokio ein olympisches Handballspiel so vor sich hin plätschert, während vom Band Rio-Ekstase die Halle flutet. Aber das lässt sich ja mit dem richtigen Menschen am Mischpult steuern. Ein Regler mit Plätschern, einer mit Ekstase und schon mixt eine seriöse DJ eine gewisse Logik in den Wettkampf. Und dann liegt in diesen Rio-Sounds ja auch noch die Chance, diejenigen hochleben zu lassen, die es auf diese Weltmesse der besten Sportler geschafft haben, aber im Trubel um die Superstars ihrer jeweiligen Disziplinen nicht mehr groß auffallen und unter normalen Umständen ungefeiert heimfahren würden. Wenn also ein Speerwerfer, sagen wir, von den amerikanischen Jungferninseln wirft und dabei aber das tobende Stadion vom 90-Meter-Wurf von Rio-Olympiasieger Thomas Röhler hört, dann reist er doch mit den schönsten Erinnerungen zurück auf seine Inseln. An den Olympischen Spielen, lieber Thomas Bach, wird oft das Exzessive kritisiert, das ewige Streben nach höher, schneller, weiter. In diesem Jahr können Sie mit den Rio-Sounds und dem Lautstärkeregler in der Hand eine ganz andere Facette Ihrer olympischen Bewegung zeigen. Nicht nur höher, schneller, weiter, sondern auch lauter oder leiser. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan Anno Wilhelm.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Knigge-Expertin.
Caroline Lüdemann heißt unsere Frau für knifflige Fälle rund um das richtige Verhalten und Benehmen am Arbeitsplatz. Eine Hörerin, die anonym bleiben möchte, hat uns geschrieben, sie arbeitet in der Servicebranche und hat wohl einen ziemlich impulsiven Vorgesetzten. Sie schreibt, er hat hin und wieder Wutausbrüche und schreit Angestellte an. Ich bin in diesen Situationen erst einmal immer perplex und weiß gar nicht, wie ich reagieren soll. Ich würde gerne wissen, wie ich auf diese Ausbrüche und zum Beispiel auf Sätze wie »Mach das, sonst knallt's« am besten und auch professionell antworten kann. Ja, das klingt irgendwie wirklich nicht nach einer guten Arbeitsatmosphäre. Aber Caroline Lüdemann hat einen Rat.
Wir sind uns natürlich darüber im Klaren, da wo Menschen zusammenarbeiten, da gibt es Meinungsverschiedenheiten und da gerät man dann vielleicht auch mal aneinander. Aber alles gefallen lassen muss man sich natürlich nicht. Und persönliche Beleidigungen sind auch im beruflichen Umfeld ein Straftatbestand. Darüber sollte man sich vielleicht auch mal bewusst werden. Und dann kommen wir zu einem weiteren Aspekt. Der Arbeitgeber hat eine Fürsorgepflicht und sollte dann auch dafür Sorge tragen, dass sich die Vorgesetzten korrekt verhalten und sich da eben nicht ständig im Ton vergreifen. Das ist hier ja aber offenbar nicht so ganz der Fall. Das klappt nicht ganz so gut. Und jetzt würde ich durchaus darüber nachdenken, falls möglich, höhere Stellen über diese Entgleisungen zu informieren oder sich an den Betriebsrat zu wenden. Das ist so, wie es gerade stattfindet, nicht korrekt und man hat jedes Recht, das anzusprechen. In der jeweiligen Situation, also wenn es dann eben laut wird und man dem ausgesetzt ist, da liegt, glaube ich, eher in der Ruhe die Kraft. Man kann lernen, sich in so eine Art, ich möchte mal sagen, abschottende innere Haltung zu versetzen. Man stellt sich dann zum Beispiel vor, dass vor einem ein Rollladen runtergeht und die Bemerkung einen gar nicht trifft und stattdessen zum Sender zurückgeschickt wird. Ich würde auch sagen, dass man diese Form der Kommunikation als kränkend empfindet. Also das würde ich tatsächlich aussprechen gegenüber der Person, dass man sich persönlich angegriffen fühlt und man deswegen darum bittet, dass das in Zukunft eben so nicht mehr vorkommt. Übrigens, oftmals wirkt es auch Wunder, wenn man zuvor Verständnis signalisiert, auch wenn es vielleicht schwerfällt und man so etwas sagt nach dem Motto, ich kann nachvollziehen, dass sie das verärgert, ich kann das gut verstehen, dennoch möchte ich darauf hinweisen, dass ich nicht möchte, dass man so mit mir umgeht. Man muss, glaube ich, leider sagen, die Menschen gehen oftmals so weit, wie man sie gehen lässt und es ist hier wohl an der Zeit, dass man da mal einen Riegel vorschiebt.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Die Deutschen tasten sich gerade an den Sommerurlaub heran. An die Ostsee oder nach Bayern geht es. Vielleicht ist auch eine Reise nach Italien oder Frankreich drin. Amazon-Gründer Jeff Bezos, Tesla-Chef Elon Musk oder Unternehmer Branson haben ein bisschen ferneres Ziel im Blick, das Weltall. Weltraumtourismus ist gerade ein angesagtes Hobby für Superreiche. Im Windschatten der neuen Raumfahrer segeln aber auch viele Unternehmen mit. Sie profitieren von der Aufmerksamkeit für das Thema und entwickeln neue Geschäftsideen. Die haben allerdings nichts mit Weltraumtourismus zu tun, sondern vor allem mit seriöser Forschung. Und es gibt sie nicht nur in den USA, sondern auch hier bei uns in Baden-Württemberg. Reporterin Geli Hensoldt berichtet.
Vom kleinen Örtchen Meckenbeuren aus, idyllisch im Bodenseekreis gelegen, startet das Unternehmen Juri in Richtung All. Das Start-up reitet, wie andere Unternehmen im Land, mit auf der Weltraumwelle, die Silicon Valley-Größen Bezos, Musk und Branson angestoßen haben. Juri-Mitgründer Mark Kugel sagt,
die gesamte Raumfahrtindustrie profitiert schon von der Aufmerksamkeit, es fließen mehr Gelder rein. Und wir sind halt jetzt in so einer neuen goldenen Zeit der Raumfahrt, wo sehr viel kommerzielle Firmen entstehen, wo wir plötzlich bald zum Mars gehen, wo einfach auch für junge Leute, die ambitioniert sind und was total Verrücktes und Neues machen wollen, die Raumfahrt plötzlich interessant ist.
Vor Kugel im Büro auf einem Tisch steht ein kleiner Bioreaktor. In ihm sollen demnächst Krebszellen in der Schwerelosigkeit erforscht werden.
In der Schwerelosigkeit wachsen die Zellen in drei Dimensionen, weil natürlich keine Schwerkraft da ist. Das heißt, ich habe viel komplexere Strukturen und somit ein besseres Modell, um meine Medikamente zu testen.
Im Dezember kommt der Bioreaktor auf die Raumstation ISS, auf eine Rakete von Tesla-Gründer Elon Musk. Das Startup fungiert dabei als eine Art Vermittler.
Unsere Position im Markt ist ganz spannend, weil die ganzen Raumfahrtfirmen gerade so die Infrastruktur aufbauen. Die bauen sozusagen den Bus ins All. Und wir sind eigentlich eine Firma, die Passagiere mitbringt. Das heißt, eigentlich sind alle diese Raumfahrtfirmen am Ende unsere Dienstleister und dann wollen die alle mit uns reden und mit uns arbeiten, weil sie hoffen natürlich, wenn wir groß werden, dann wächst auch deren Geschäft.
Von Meckenbeuren aus arbeitet Juri mit den ganz Großen der Branche zusammen. Mit Musk, mit Bezos, mit der NASA und der ESA. 15 Mitarbeitende hat das Startup. Einer von ihnen ist Rodrigo Fernandez. Der Mexikaner kam von der US-Elite-Uni Princeton zu Juri in die schwäbische Provinz. Aus gutem Grund.
Ich denke, es liegt daran, was Juri zu bieten hat und daran, was Deutschland zu bieten hat für die Zukunft der Raumfahrtindustrie. Deutschland ist eine der führenden Nationen, was den Weltraum angeht, und es gibt viele Vorteile, weil es Teil der EU ist. In 5 oder vielleicht auch 10 Jahren wird es in Deutschland und der EU einen Boom in der Raumfahrtindustrie geben.
Von dem profitiert Juri schon jetzt. Das kleine Start-up entwickelt sich gerade zu einer Biotech-Firma, will das Team verdoppeln. Auch andere Unternehmen im Land machen mittlerweile gute Geschäfte mit Weltraumtechnologie. Die New Space Economy sei mittlerweile eine wichtige Zukunftsbranche, meint Stefan Engelhardt von der European Space Agency in Reutlingen.
Es gibt ca. 90 größere Unternehmen, die in dem Bereich angesiedelt sind. Insgesamt beschäftigt die Branche ca. 50.000 Beschäftigte in Baden-Württemberg. Die Zukunftstechnologien, die werden natürlich jetzt hier neue Arbeitsplätze generieren.
Mark Kugel und sein Team wollen auf jeden Fall hoch hinaus. Sein Traum? Irgendwann selbst ein Juri-Experiment in den Weltraum bringen.
Kann ich mir schon vorstellen, dass das in naher Zukunft irgendwo im bezahlbaren Bereich liegen wird. Und dann kann man vielleicht schon irgendwann mal einen großen Firmenausflug machen und dann mit hochfliegen.
Ein baden-württembergisches Start-up mischt in der Weltraumforschung und Raumfahrt mit. Ein Beitrag von Geli Hensoldt. Und das war SWR 1 Arbeitsplatz mit Lena Stadler. Ich sage Tschüss.
Eins gehört. SWR 1.